Der Herr segne dich, haben wir da so fröhlich gesungen. Und das sagen wir ja auch ab und zu mal, gell? Der Herr segne dich, sagen wir bei den Täuflingen, das sagen wir vielleicht aber auch sonst mal im Alltag, wenn man jemanden zum Geburtstag gratuliert, wünscht man ihm Gottes Segen. Was wünschen wir da eigentlich Menschen, wenn wir denen Gottes Segen wünschen? Also die Nele und die Emina haben das ja jetzt sich zusprechen lassen dürfen heute Morgen. Wir haben es ihnen zugesprochen, Gottes Segen. Aber was wünschen wir denn da eigentlich denen konkret? Was meinen wir damit? Wir haben ja jetzt schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung als Nele und Jemina, deshalb frage ich euch einfach mal und würde gerne mit euch mal ein bisschen zusammentragen. Was meint ihr, wenn ihr zu jemand sagt, Gott segne dich oder Gottes Segen zum Geburtstag oder zur Trauung oder so? Was wünscht ihr denen da eigentlich? Man darf einmal sagen, was man meint, was man denen wünscht. Gesundheit höre ich da, gell? Gesundheit ist eine Art, wie Segen sich ausdrücken kann. Das wünscht man der Nele oder wünscht man Menschen, denen man Gottes Segen zuspricht. Genau. Friede. Aha. Innere oder eher so der Friede miteinander? Miteinander. Friede miteinander, ja. Also auch das, Segenswunsch, Friede. Dass Gott seine guten Gaben über jemanden ausschüttet, dass man Gottes Gaben erkennt, gell, in sich, geschenkt bekommt. Gaben. Schutz, genau, Schutz, Bewahrung wünscht man auch mit Gottes Segen. Begleitung Gottes, immer wissen, dass Gott da ist. Zuspruch von Gottes Liebe. Also, dass man es immer wieder hört, dass Gott einen liebt, gell? Das meint man auch mit, wenn man sagt, Gott segne dich. Oder Gottes Segen zum Geburtstag. Ja, Gott liebt dich, kann man da quasi auch mit sagen. Ja, was noch? Was fällt euch noch ein? Was wünscht ihr der Nele heute Morgen und der Jemina? Vielleicht nette Eltern? Freunde, ja, genau, so, das kann man doch auch mit wünschen, ja, auch das kann Segen Gottes sein, wenn man Freundschaften finden darf, ja, das darf man natürlich den beiden wünschen, dass sie Freundschaften finden, die für sie wertvoll werden, gell. Liebe, genau. Genau, also persönliche Kennenlernen von Gott, dass es nicht nur eine Formel bleibt, nicht nur eine Erinnerung bleibt, sondern dass es eine persönliche Erfahrung wird, eine Beziehung wird zu Gott, das ist auch ein Wunsch, den man mit Gottes Segen verbinden kann. Ja, ein bisschen was müsst euch noch einfallen, oder? Also. Vielleicht wünscht man sich auch Hoffnung. Vielleicht wünscht man, dass Gott den Menschen das gibt, was sie brauchen. Also neben der Gesundheit vielleicht auch das, was man zum Leben braucht. Ja, so die ganz alltäglichen Lebensdinge wünscht man einem ja vielleicht auch, wenn man sagt, Gottes Segen, ja, dass man versorgt ist, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man Heimat hat, dass man weiß, wo man hingehört, dass man, Menschen hat, mit denen man sich aussprechen kann. Alles das kann man in diesen Segenswunsch mit hineinpacken. Da steckt nämlich ganz schön viel drin, wenn man mal drüber nachdenkt. Man sagt manchmal so, ja, Gottes Segen. Und man muss sich manchmal erst überlegen, was wünsche ich da eigentlich? Was mache ich da? Was verbinde ich da eigentlich mit? Alles, was man sich selber wünscht, genau, ja. Was man sich selber auch für sich wünscht, wünscht man jemand anderem mit. Und das eben Gottes Segen, dass Gott es ihm schenkt. Vielleicht auch das, was man sich selber gar nicht machen kann. Das wünscht man mit Gottes Segen eben auch mit. Wir wünschen also den beiden Mädels, dass sie das alles bekommen, gell? Das sind jetzt ganz schön viele Wünsche, nämlich auf einmal. Und da merkt man, wie wertvoll dieser Segenszuspruch ist. Wir machen uns heute ein bisschen Gedanken über das, dass Gottes Segen heißen kann, einem das zu wünschen, was er zum Leben braucht. Oder dass jemand das bekommt, was er zum Leben braucht. Was ganz alltäglich ist. Ob das jetzt Gesundheit ist oder ein Wohnort oder auch Lebensmittel, Nahrungsmittel. Diesen Aspekt von Segen gucken wir ein bisschen genauer an. Manchmal versteht man ja auch Segen so, dass man meint, es sei was Besonderes. Ja? Wenn man zu mir sagt, dich hat der Herr aber gesegnet, ganz besonders mit viel Geduld zum Beispiel. Dann meint man ja, das ist eine besondere Gabe, ja, eine, die raussticht. Und auch so kann man ja Segen Gottes meinen. Aber darauf will ich heute gar nicht so arg gucken, dass es um die Besonderheiten geht im Segen Gottes, sondern mehr um das Alltägliche, um das ganz Normale. Gott segnet nämlich Menschen nicht nur, indem er ihnen besondere Dinge schenkt, sondern er segnet uns Menschen auch, indem er uns das ganz Alltägliche schenkt, das man vielleicht manchmal gar nicht mehr so richtig im Blick hat. Das, was wir zum Leben brauchen, er versorgt uns einfach. Für Kinder ist wichtig, versorgt zu sein, zu wissen, dass sie Eltern haben, die sich um sie kümmern. Ja, die versorgen sie. Das ist ein Segen, wenn man Eltern hat, die sich um einen kümmern, die einen versorgen. Manchmal wird es für Eltern dann im höheren Alter vielleicht auch zum Segen, wenn man Kinder hat, die einen versorgen, die sich um einen kümmern. Ist auch ein Segen. Oder wenn man weiß, es gibt eine Rente, Es gibt andere Menschen in jüngere Generationen, die zahlen jetzt gerade für mich ein. Auch ein Segen. Ist nicht in jedem Land so. Ist nicht ganz selbstverständlich. Wenn man einen Job hat, ist es ein Segen zu wissen, dass man dadurch auch Geld verdient, dass man sich dadurch das ganz normale Leben leisten kann. Ist ein Segen. Für Häuslebauer ist ein Segen, wenn sie wissen, dass sie von der Bank Geld geliehen bekommen, sonst wäre es nicht möglich. Für Menschen, die krank sind, ist es ein Segen, dass man Ärzte hat oder Pfleger oder Apotheker, die sie mit dem versorgen können, was sie in der Situation brauchen. Das ist alles Segen. Ganz alltäglicher Segen, wenn man versorgt wird mit dem, was man zum Leben braucht. Und ich habe heute eine Geschichte, die ist heute der Predigttext für diesen Sonntag. Da geht es genau um das, dass Gott verspricht, dass er uns versorgt. Er verspricht es dem Elia und zwar gleich zweimal. Ich lese uns jetzt mal die Geschichte vor und achtet mal dabei drauf, an welchen zwei Stellen Gott dem Elia verspricht, dass er ihn versorgen wird. Es war eine schwierige Zeit damals. Elia war gerade erst beim König gewesen, beim König Ahab, und hat ihm angekündigt, König Ahab, es wird eine Dürrezeit kommen. Es wird sowas wie ein Klimawandel kommen, ja. Es wird eine Dürrezeit kommen, man wird nicht mehr viel ernten können. Das wird auch eine Strafe Gottes sein, oder jedenfalls wird es so lange gehen, bis Ahab erkennt, dass Gott ihm das schenkt, dass es nicht für selbstverständlich nimmt, dass er sein Volk versorgen kann. Und diese Dürre beginnt dann auch. Und die trifft den Elia eben auch. Und dann geht Gott zu ihm hin und sagt, geh weg von hier, Richtung Osten. Versteck dich am Bach Grit, der in den Jordan fließt. Aus diesem Bach kannst du trinken. Den Raben habe ich befohlen, dass sie dich dort versorgen. Da ging Elia los und tat, was der Herr befohlen hatte. Er ging und setzte sich an den Bach Grit, der in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten Raben ihm Brot und Fleisch. Trinken konnte er aus dem Bach. Aber nach einiger Zeit trocknete der Bach aus, denn es gab keinen Regen im Land. Da kam das Wort des Herrn zu Elia. Er sprach, auf, geh nach Sarepta, das bei Sidon liegt, und bleib dort. Denn ich habe einer Witwe befohlen, dass sie dich dort versorgen soll. Da machte sich Elia nach Sarepta auf. Als er an das Stadttor kam, war dort eine Witwe, die Holz auflas. Elia sprach sie an und sagte, hol mir doch bitte einen Krug mit Wasser. Ich möchte etwas trinken. Als sie wegging, es zu holen, rief er ihr nach, und bring mir doch bitte auch ein Stück Brot mit. Da antwortete sie, so gewiss der Herr dein Gott lebt, ich habe überhaupt keine Vorräte mehr. Nur noch eine Handvoll Mehl ist im Krug und etwas Öl in der Kanne. Ich wollte gerade ein paar Hölzchen sammeln, wieder heimgehen und etwas aus den Resten backen. Mein Sohn und ich wollten noch einmal etwas essen und danach sterben. Da sprach Elia, fürchte dich nicht. Geh nur und tu, was du gesagt hast, aber mach zuerst für mich ein kleines Brot und bring es zu mir heraus. Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas backen. Denn, so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehlkrug wird nicht leer werden und die Ölkanne wird nicht versiegen. Das wird so bleiben bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen schenkt und es auf den Ackerboden regnen wird. Und sie ging los und tat, was Elia gesagt hatte. Und tatsächlich hatten sie alle drei zu essen, Elia, die Frau und ihr Sohn, Tag für Tag. Der Mehlkrug wurde nicht leer und die Ölkanne versiegte nicht. So hatte es der Herr durch Elia gesagt. Gott versorgt den Elia. Das ist ein Segen, liebe Gemeinde, dass man wissen darf, dass Gott einen versorgt. Haben Sie es gemerkt, an welchen zwei Stellen Gott gesagt hat, ich versorge dich, Elia? Einmal sagt er, ich werde dich versorgen mit dem Wasser von dem Bach. Und mit dem, was die Raben dir bringen, das ist schon erstaunlich, dass es Raben sind, die dahin versorgen. Das sind eigentlich die unreinen Tiere damals in Israel. Und ausgerechnet die nimmt Gott her, um den Elia zu versorgen. Und als das nicht mehr reicht, als der Bach versiegt, schickt er ihn nach Sarepta. Sarepta liegt in Phönizien. Phönizien, da wohnen die Heiden. Das sind eigentlich die Ungläubigen. Dort schickt Gott den Elia hin und sagt, dort habe ich einer Witwe befohlen, dass sie dich versorgen soll. Zweimal versorgt er sie. Versorgt er ihn. Es ist kein Festessen, es ist kein besonderes Mahl, das er ihm auftischt. Es ist einfach, dass er leben kann. Elia kriegt das, was er zum Leben braucht. Damit versorgt ihn Gott. Vielleicht brauchen wir den Blick manchmal auch wieder ein bisschen. Das, was du heute Morgen gefrühstückt hast. Ich hoffe, du hast was gefrühstückt oder zumindest einen Kaffee getrunken oder sowas. Das war ein Segen Gottes. Dass Gott dich versorgt, dass da was in deinem Kühlschrank ist, dass da was in deinem Brotkorb drin sein kann, ist ein Segen Gottes. Dass wir hier zusammenkommen dürfen, auf dieser Wiese, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir Menschen treffen dürfen, ist ein Segen Gottes. Dass wir Zeit bekommen, einen freien Tag in der Woche, wo wir uns Zeit nehmen können für Gottesdienst, um auf Gott zu hören, ist ein Segen Gottes. Er gibt uns Zuversicht und Hoffnung. Er versorgt uns mit dem, was wir zum Leben brauchen. Er gibt uns auch für unsere Gedanken Worte, die uns weiterhelfen. Er gibt uns sogar Dinge, die uns schützen vor anderen, ja, sogar Impfstoffe, die uns schützen, dass wir uns anstecken. Auch das kann man als Segen Gottes sehen. Das ist ja auch was, was man zum Leben braucht mittlerweile. Vielleicht so eine erste Erkenntnis heute für dich zum Merken, Gott versorgt uns und das ist ein Segen. Die Grundversorgung, die Gott uns schenkt, allein schon ist ein Segen. Es ist schon interessant, dass wir das oft gar nicht sehen, dass wir das Alltägliche, das Lebensnotwendige oft gar nicht als Segen ansehen. Oder erst dann, wenn es tatsächlich knapp wird, wenn es ausgeht. Dann, wenn es zur Neige geht, dann merken wir vielleicht, was das für ein Segen ist, was wir sonst gehabt haben. Es ist in der Geschichte vom Ilja nicht der reichhaltige Überfluss, der ihm klar macht, dass er von Gott versorgt wird, sondern es ist das, dass er das Nötigste bekommt in einer schwierigen Lage, dass er im Mangel von Gott versorgt wird. Und bei der Witwe, da ist in der Geschichte noch krasser. Die Witwe hatte wirklich alles verloren, was sie zum Leben braucht. Sie hat nur noch das letzte kleine, den letzten kleinen Rest, das, was sie noch braucht, dass sie noch nicht gleich sterben muss. Und da sind wir irgendwie ganz nah dran an dem, was manche Menschen in unserem Land hier in den letzten Tagen auf brutale Art und Weise erlebt haben. Dass das, was man für selbstverständlich genommen hat, ja, das Haus, die Straßen draußen, die Wasserversorgung, Strom und so weiter, dass auf einmal alles weg ist. Man hat gar nicht mehr viel. Auf einmal merkt man, man ist im Mangel. Man merkt, was einem fehlt. Und aber auch genau da gilt diese Segenszusage Gottes, dass er uns versorgen wird. Und vielleicht brauchen wir manchmal solche Situationen, dass wir es wieder neu verstehen, mit was Gott uns eigentlich segnet. Die Frau, die macht es ja extrem mutig in der Geschichte. Ich finde es schon ganz schön herausfordernd, was der Elia da mit ihr macht. Ja, der begegnet dieser Frau, bittet um einen Schluck Wasser, okay, das macht sie noch, das hat sie wohl irgendwie oder weiß, wo sie es herbekommen kann. Und dann setzt Elia aber noch einen drauf. Ja, dann sagt er, nee, ich möchte auch noch ein Brot. Und zwar als Erster. Und das ist eigentlich schon zu viel für diese Frau, weil so viel hat sie gar nicht mehr. Trotzdem verlangt Elia von ihr, dass sie vertraut, dass sie ein Brot backt, zuerst für ihn, dass sie den letzten Mangel, den sie hat, das letzte kleine bisschen, an dem sie sich noch festhalten kann, dass sie das für ihn hergibt, um ihn zu versorgen. In so einer Situation, liebe Gemeinde, wenn es eng wird und wenn man selber gar nicht genug hat, dann merkt man, was es ausmacht oder ob man sich auch dann noch auf diese Zusage verlässt, ob man auch dann noch vertraut, dass das gilt, Gott versorgt. Oder ob man sich dafür entscheidet, dass man sich für sich selber am letzten Rest, den man noch hat, selber festklammert und den für sich lieber haben möchte. Das ist keine ganz einfache Frage. Wenn man sich das mal fragt, würde ich mich am letzten Rest für mich selber festklammern? Oder wäre ich bereit, auch mit dem bisschen, was ich noch habe, auch wenn ich schon noch viel, wenn es nur wenig ist, würde ich auch das noch hergeben im Vertrauen darauf, dass Gott versorgt? Das ist eine Frage, die man sich ganz persönlich mal stellen kann. Wäre ich bereit? Die kann nämlich ganz schön entlarven, so eine Frage. Das ist auch eine Frage an unsere Gesellschaft in der heutigen Zeit, finde ich. Wie verhalten wir uns, wenn bei uns was knapp wird? Das erleben wir in unserem Land relativ selten, muss man ehrlicherweise sagen. Aber wir haben es in diesem Jahr erlebt, dass im Frühjahr der Impfstoff knapp war. Und dann hat man genau das gemerkt. Was macht man dann? Und dann ging es los. Dann wurden die Forderungen laut. Jeder soll doch für das eigene Land erstmal genug sichern. Bitte auch auf Vorrat, ja. Falls es danach dann auch noch weitere Impfungen braucht, machen wir auch jetzt noch. Jetzt, gell? Eigentlich haben wir jetzt genug, aber es könnte ja sein, man braucht in der Zukunft noch mehr. Deshalb horten wir das lieber für uns. Und woanders braucht man es dringend. Sind wir so wie die Frau, dass wir sagen, auch wenn wir vielleicht selber zu wenig haben, vertrauen wir noch drauf, dass Gott versorgt und können dann auch was abgeben? Das ist ein ganz schön großes Vertrauen, das da gefordert wird. Und vielleicht merken Sie selber, dass das ganz schön was von einem verlangt. Aber es geht nicht nur mit Impfstoffen so, auch mit Lebensmitteln. Letzte Woche, am letzten Montag, ist der Welternährungsbericht rausgekommen für das Jahr 2020. Ist rausgekommen, dass ungefähr 800 Millionen Menschen unterernährt sind. Die Zahl ist um 1,5% gestiegen. Normalerweise steigt sie in einem normalen Jahr um 0,2%. Also es hat auch die Pandemie hat auch ausgelöst, dass viel mehr Leute unterernährt sind. Ja, was machen wir jetzt damit, wir, die wir doch genug haben? Sagen wir, naja, wir brauchen auch was für uns? Oder sind wir auch bereit, darauf zu vertrauen, dass wir was geben können, andere zu versorgen, weil Gott uns versorgen wird? Und da wird es auf einmal relevant, das, was die Witwe damals getan hat. Und da wird es auf einmal herausfordernd. Wie kann man das eigentlich schaffen, was die Witwe damals gemacht hat? Wie kann man diese Bereitschaft kriegen, dass man auch von dem bisschen, was man hat, noch was an andere abgibt? Die Antwort auf diese Frage ist, durch Vertrauen auf die Zusage, dass Gott versorgt. Anders geht's nicht. Ansonsten wird man immer den letzten Resten für sich behalten. Abgeben kann man nur im Vertrauen, dass Gott uns versorgen wird. Die Witwe backt das Brot auf das Wort hin, das der Elia gesagt hat, nämlich diese Zusage, ja, es wird nicht ausgehen. Gott wird dafür sorgen, dass genug Mehl da ist, dass genug Öl da ist. Das ist nur eine Zusage. Das ist nur ein Wort, eine Verheißung. Aber auf diese Verheißung hin vertraut sie und backt dieses Brot für den Elia. Und auch nur, weil sie vertraut und es tatsächlich macht, erlebt sie dann auch dieses Wunder, dass es tatsächlich so ist. Beim Elia war es vorher ganz genauso. Der hatte auch nur ein Wort von Gott, auch nur diese Zusage, dass er versorgt wird. Da sagt Gott nämlich ihm, ich habe den Raben befohlen, dass sie dich versorgen. Deshalb geh in den Bach Krit und setz dich dahin. Und auch Elia vertraut auf dieses Wort, allein auf das Wort. Und tut es und geht dahin an den Bach Krit und erlebt, dass es stimmt. Und als es ausgeht, kriegt er wieder ein Wort von Gott. Geh nach Sarepta, geh ins Gebiet der Heiden und dort werde ich dich versorgen. Und auch da vertraut Elia auf dieses Wort und macht sich auf den Weg. Ist gar nicht so kurz die Strecke, einmal durch Israel durch, quer durch, nach Sarepta. Er vertraut auf dieses Wort und erlebt, dass er versorgt wird. Man merkt bei Elia und bei der Witwe, wenn es eng wird mit der Versorgung, dann spielt das Vertrauen auf Gott die ganz entscheidende Rolle. Vertrauen und der Gehorsam. Vielleicht kann man sich's auch so merken. Vertrauen und Gehorsam, das lässt Gottes Versorgen zum Segen werden. Auch wenn man in einer Mangelsituation ist. Auch wenn es dazu ein Wunder braucht. Vertrauen und Gehorsam, das ist vielleicht die Grundlage dafür, dass man dann auch tatsächlich Wunder erlebt. Oder sagen wir es vielleicht so rum, auch da, wo wir unterversorgt scheinen, da ist der Segen Gottes noch lange nicht am Ende. Auch da, wo uns die Ideen ausgehen, wie das denn gehen soll, da hat Gott noch Möglichkeiten. Da gilt weiterhin, dass er versorgt. Wenn der Augenschein sagt, dieses bisschen Öl und dieses bisschen Mehl, das reicht gerade noch mal für die Henkersmahlzeit, fürs letzte Mal mit meinem Sohn, dann ist es gut, wenn das Gottvertrauen in einem sagt, aber Gott kann auch mit diesem bisschen noch was anfangen. Er kann daraus Segen entstehen lassen. Und dann zeigt sich Gehorsam darin, dass die Frau losgeht und eben dem Fremden dieses Brot backt. Und genau darin erfährt sie diesen Segen. Das kann man jetzt auch mal in unser Leben buchstabieren. Wenn der Augenschein sagt, ich kann das überhaupt nicht, ich bin in einer Sache überhaupt nicht begabt, das liegt mir einfach nicht. Aber wenn das Gottvertrauen in mir sagt, Gott kann trotzdem was mit mir anfangen, er kann mich trotzdem damit gebrauchen, er kann durch mich auch mit meinen Begrenzungen Segen entstehen lassen, dann zeigt sich Gehorchen darin, dass man sich vielleicht mal überlegt, womit kann ich denn anderen dienen? Womit werde ich gebraucht? Und soll ich es nicht vielleicht mal wagen, auch was zu probieren, wo ich mir selber gar nicht so zutraue? Oder wenn der Augenschein sagt, ich habe so viele wichtige Sachen zu tun gerade, ich bin gerade total ausgebucht, ich habe ja kaum Zeit für mich. Aber das Gottvertrauen sagt auch, wenn ich wenig Zeit habe, die Zeit mit Gott ist eine wertvolle Zeit, eine segensreiche Zeit, die für mich vielleicht ganz wichtig und gut ist, dann kann Gehorchen heißen, dass man auch in einem dichten Alltag vielleicht mal die Bibel aufschlagt, vielleicht mal eine Losung liest, vielleicht mal ein Gebet spricht, auch wenn einen gerade ganz viel beschäftigt und einem alles die Zeit raubt. Und dann kann man Segen erfahren und vielleicht ein Wunder. Oder wenn der Augenschein sagt, Sonntagmorgens, das ist die einzige Zeit, wo wir als Familie gemeinsam frühstücken können. Sie glauben gar nicht, wie oft ich diesen Satz höre. Und das stimmt ja. Ja, das ist ja gar nicht falsch. Die einzige Zeit, wo man mal gemütlich mit der Familie zusammensetzen kann, das ist ja richtig. Wenn dann aber das Gottvertrauen sagt, es ist genauso oder vielleicht fast noch wichtiger, dass man auch mit anderen Leuten zusammenkommt, Glaube teilt, dass man sich was zusprechen lässt, daraus kann Segen entstehen, auch für die Familie, dann ist vielleicht Gehorchen und Vertrauen, dass man sagt, okay, wir gehen auch mal Sonntagmorgens vielleicht auch miteinander in den Gottesdienst und erlebt Segen. Oder wenn man sagt, oh, in meiner Ehe ist gerade auch ein bisschen eine Dürrezeit, so ähnlich wie beim Elia damals, ja, auch Klimawandel in der Ehe, alles wird irgendwie, alles stirbt voll so nach und nach ab. Demnächst stirbt sie vielleicht voll ganz. Wenn dann das Gottvertrauen sagt, Gott hat uns aber doch zugesagt, dass er uns begleitet, dass er uns segnen will in unserer Ehe, in guten wie in schlechten Zeiten, dann kann Gehorchen oder Vertrauen auch heißen, dass man vielleicht ohne große Lust miteinander Zeit verbringt, dass man vielleicht auch miteinander und mit Gott auch darum ringt, dass er ein Wunder schenkt. Oder wenn man sagt, mein Augenschein sagt mir, dass meine Kräfte mich verlassen. Aber das Gottvertrauen sagt, auch in meiner Schwachheit sieht mich Gott. Dann kann Gehorchen oder Vertrauen heißen, dass man die Kraft, die man noch hat, ins Gebet legt. Dass man auch da für andere betet. Das kann man noch tun. Da kann man Menschen vor Gott bringen und damit auch Segen weitertragen und Segen erleben. Merkt ihr, wie ich mit den all den Beispielen, und ihr könnt euch eure eigenen Beispiele machen, ja, da wo ihr vielleicht gerade Mangel erlebt oder wo ihr sagt, ach ja, da habe ich vielleicht nur noch den letzten Rest. Man kann mit all dem von der Witwe in Sarepta lernen, dass sie eben vertraut und dass sie dann auch gehorcht. Dass man auf das schaut, was so begrenzt ist, was so knapp aussieht und das Glaube manchmal heißt, auch gegen den Augenschein zu vertrauen und dann loszugehen, so wie es Elia gemacht hat und das einzusetzen, was man noch hat, so wie es die Witwe getan hat. Auch aus dem letzten unscheinbaren Rest kann Gott Segen entstehen lassen. Auch wenn es für uns ein Wunder ist. Segen, liebe Gemeinde, beginnt mit dieser Zusage, dass Gott segnet, dass er versorgt. Mit diesem Zuspruch, den wir uns immer wieder selber auch sagen, Gott segne dich. Mit dem Zuspruch, den heute Nele und Jemina haben hören dürfen. Gott sorgt für dich, er segnet dich. Und den Segen, den darf man annehmen und erleben. Und es ist leicht, da wo er uns im Überfluss beschenkt. Ja, das erleben wir zum Glück meistens eigentlich, dass Gott uns überreich segnet. Aber auch da, wo es nicht Überfluss ist, auch da, wo er uns scheinbar nur wenig und vielleicht auch zu wenig schenkt, auch da kann Segen gedeihen. Im Hinhören, im Vertrauen und im Gehorchen. Und das ist der Segenswunsch, den ich den beiden auch mitgeben möchte. Für ihr Leben. Dass sie das ganz oft im Überfluss erfahren dürfen, wie Gott segnet. Aber auch da, wo sie keinen Überfluss haben, auch da, wo es mal eng wird, da, wo sie Mangel erleben, dass sie da zugesagt bekommen, dass Gott sie versorgt, dass sie vertrauen können und gehorchen können. Der Herr segne dich, denn er meint's absolut gut mit uns. Amen.